Also wenn man erfolgreich Fundraising betreiben möchte, ist so meine Fazit der letzten Jahre, dann muss man sich mit den Zielen und den Leitlinien der Organisation, für die man arbeitet, auch identifizieren. Das gute Gefühl, was du ansprichst, das darf nicht diffus bleiben. Also da müssen wir ganz genau wissen, was vermitteln wir, was bieten wir unseren Spenderinnen und Spendern an. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ein Rüstungskonzern bei uns eine größere Spende geben könnte. Tatsächlich geht es zum Teil auch um hohe und sehr hohe Summen.
Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Clara Sturm. Hallo Clara.
Hallo Guido, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, bei dem Podcast mitmachen zu können.
Clara, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch das alles so super vorzubereiten. Du studierst ja heute in München, kommst aber ursprünglich aus Schwaben.
Genau, sehr richtig.
Und deinen Bachelor hast du zunächst mal gemacht in Hohenheim.
Genau, also Hohenheim bei Stuttgart, falls es jemand nicht sagt, ist nicht so bekannt, aber es ist eine Uni und ich habe dort Kommunikationswissenschaft studiert.
Und bist dann nach München gewechselt, warum?
Ich habe gewechselt, also mir hat es grundsätzlich in Hohenheim gut gefallen, aber ich wollte mal was Neues und in München hat mich einfach direkt die Stadt überzeugt. Also ich wusste sofort, da will ich mal leben und dann passt auch noch die Uni super. Dann dachte ich, okay, das ist es und so ist es jetzt auch gekommen.
Das ist schön, du bist sozusagen in den Süden gekommen, machst aber jetzt noch mal einen kurzen Abstecher richtig in den Norden.
Das stimmt, in den richtigen Norden, genau. Nämlich nach Norwegen, nach Oslo, bin ich ab Januar in meinem Auslandssemester.
Da beneide ich dich ja schon drum, das soll eine traumhaft schöne Stadt sein. Ich selbst war noch nie da.
Ja, also eine sehr schöne Stadt. Das Gute ist, ich war auch erst kurz dort, also ich habe noch viel zu entdecken, aber soweit hat es mir schon mal super gefallen.
Dann freuen wir uns aber auf jeden Fall auch auf den Moment, wo du wieder zurück nach München kommst.
Genau, die Masterarbeit muss auch noch geschrieben werden.
Jetzt hast du neben dem Studium her auch jede Menge schon gearbeitet und zwar sowohl in Kommunikation als auch in Marketing. Erzähl mal kurz.
Also als erstes habe ich mal ein Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht bei einem Forschungsinstitut. Das war auch mal sehr spannend auf jeden Fall, hat sich aber noch nicht ganz so nach dem Perfekten für mich angefühlt. Deswegen habe ich mich mal in eine etwas größere Firma geworkt und bin in die Marketing- und Communications-Abteilung bei dem Maschinenbauunternehmen Trumpf mal eingestiegen und war da erst Werkstudentin und nach meinem Bachelor auch dann noch für ein halbes Jahr Praktikantin. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt arbeite ich seitdem nämlich bei der Innovationsallianz Baden-Württemberg. Bin also immer noch hier im Schwabenland praktisch tätig und mache hier alles Mögliche in der Kommunikation und Events. Also ich kann da eben in alles reinschauen, weil wir sehr klein sind im Team, sind nur meine Chefin und ich. Und das ist auch mal sehr schön. Man kann eben sehr selbstständig arbeiten und eben alles einfach mal ausprobieren. Sind größeren Firmen natürlich ein bisschen begrenzter. Also hat beides Vorteile, würde ich sagen.
Und vor allen Dingen kannst du ja sowohl deine Marketing- als auch deine Presseerfahrung zusammenbringen.
Genau, absolut, das stimmt, ja.
Clara, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe heute das Thema Fundraising mitgebracht und mir etwas genauer angeschaut.
Und warum gerade Fundraising?
Also spannend fand ich daran besonders, dass man eben auf der einen Seite die gängigen Marketing- und Kommunikationsinstrumente hat, die wir alle kennen. Auf der anderen Seite muss man aber ganz speziellen Anforderungen gerecht werden. Und mich hat eben interessiert, wie funktioniert das? Was macht man da?
Was meinst du jetzt mit eigenen Anforderungen?
Also normalerweise ist es ja eben im Konsumentenmarkt so, man arbeitet viel und hart und dann hat man sich's verdient, sich von diesem Geld etwas zu gönnen. Man kann ins Kino gehen, sich ein Auto kaufen oder auch einen tollen Urlaub machen. Beim Fundraising ist es aber anders. Man erwirbt ja nichts für sich selbst, also zumindest nichts Materielles, sondern man gibt dieses hart erarbeitete Geld für andere her und tut ihnen damit etwas Gutes. Und da habe ich mich dann eben gefragt, wie könnte hier das Messaging aussehen?
Also mit welchen Botschaften erreicht man das?
Ja, genau. Also welche Motive werden angesprochen? Wie wird argumentiert? Und auch, wie ist denn der Marketingmix hier? Fand ich sehr spannend, wie das hier laufen könnte.
Und mit wem hast du da gesprochen?
Ich habe mit der Susanne Lemken von Miserio gesprochen. Und sie arbeitet dort in der Spendenakquise und lässt uns hier mal hinter die Kulissen schauen. Und es war auch wirklich ein sehr schönes Gespräch.
Da bin ich jetzt echt gespannt.
Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat und wir dieses Interview führen können zu dem spannenden Thema Fundraising. Zum Einstieg wäre es ganz schön, wenn du dich für unsere Zuhörer mal kurz vorstellen kannst und ganz kurz erzählst, wer du bist, wo du arbeitest und welche Position du da hast. Zu den genaueren Details kommen wir dann später noch.
Ja, hallo Clara, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt darauf, wie der Podcast hinterher wird. Mein Name ist Susanne Lemken, ich bin 48 Jahre alt und habe auch Kommunikationswissenschaften studiert, schon vor einer ganzen Weile, außerdem Orientalistik und Soziologie. Ich habe nach dem Studium zunächst im Bereich Marketing, PR, Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, über viele Jahre, eigentlich überwiegend in der Industrie, genau genommen im Energiebereich und ja in verschiedenen Unternehmen. Dann bin ich über verschiedene Umwege zu Miserio gekommen, wo ich heute im Fundraising arbeite, und zwar in der Abteilung für Spenderkommunikation. Ja, ist genau genommen Partnerschaften und Spenderkontakte. Mhm. Ja, und hier bin ich jetzt seit 2020, also noch nicht ganz so lang, in dieser Abteilung, genau genommen im Bereich Gruppenschulen und Gemeinden. Da kann man sich ja schon erschließen, dass es da um die Zielgruppen geht.
Genau.
Und richtig. Ja, und wir sind dann da für diese Zielgruppen und für spezielle Produkte zuständig.
Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt schon mal einen kleinen Einblick erhalten. Und ich dachte mir, zum Einstieg habe ich dir mal ein paar Vorurteile bzw. Statements über das Fundraising ganz allgemein mitgebracht. Und jetzt würde ich von dir gerne mal jeweils wissen, ob du die eher für wahr oder eher für falsch oder vielleicht auch mittelmäßig hältst und eine kleine Begründung dazu abgeben könntest.
Okay.
Sehr schön. Gut, dann fangen wir im ersten an. Und das lautet: Bei Fundraising geht es nur darum, Geld zu sammeln.
Ja, wenn man so einen Begriff wie nur da drin hat, dann endet man eigentlich sofort bei falsch. Aber es ist ja wie eigentlich immer so, dass es mehrere Seiten hat. Es geht prioritär darum, Geld zu sammeln für die Organisation, für die man arbeitet. Aber das lässt sich ja nie isoliert betrachten. Also wenn man erfolgreich Fundraising betreiben möchte, ist so meine Fazit der letzten Jahre, dann muss man sich mit den Zielen und den Leitlinien der Organisation, für die man arbeitet, auch identifizieren. Und man muss die nach außen tragen. Also man wird zum Gesicht der Organisation. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man sich mit diesen Zielen auseinandersetzt und sie auch selber mitgestaltet, gemeinsam mit dem ganzen Haus.
Ja, klar.
Genau. Und dann braucht es zusätzlich eine gute und tragfähige Beziehung mit den Spenderinnen und Spendern.
Ja, genau. Zu der kommen wir natürlich später auch noch mal genauer dann. Dann würde ich gleich mal zum nächsten Statement kommen.
Ja.
Und das lautet: Um Fundraiser zu werden, muss man eine bestimmte Ausbildung machen.
Das kann ich ganz klar als falsch benennen.
Ja.
Für unser Haus gilt das zumindest nicht. Gerade in meiner Abteilung sind Menschen mit den ganz unterschiedlichen Arbeitsbiografien versammelt und wir bringen auch alle ganz unterschiedliche Stärken mit. Wir haben hier Politikwissenschaftlerinnen, wir haben Theologen, Betriebswirtinnen, ausgebildete Kaufleute. Und ich komme also aus dem Kommunikationsbereich, andere wiederum aus der inhaltlichen Richtung. Also das ist bei uns natürlich der Bereich Entwicklungszusammenarbeit, wieder andere aus den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Und das Aufgabenspektrum ist ziemlich breit. Also bei uns geht's ja wirklich von der Strategieplanung über die Identifikation von Projekten bis hin zur Spenderkommunikation und organisatorischen Abwicklung. Da braucht man ganz unterschiedliche Skills und die Talente und Perspektiven sind da nützlich, wenn sie divers sind.
Ja, sehr schön. Also für die Zuhörer bedeutet das dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch um ins Fundraising einzusteigen mit vielerlei Fähigkeiten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Statement. Fundraising ist am Ende auch vor allem Marketing.
Also ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ich kenne nur diese Organisation bis jetzt vom Bereich Fundraising, aber das hängt von der Organisation ab. Hier erlebe ich es so, dass Aufgaben aus Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und Vertrieb zusammenkommen. Ich sehe ganz klar einen Schwerpunkt im Vertriebsbereich bei dem, was wir täglich tun und also im Kontakt zu den Spenderinnen und Spendern. Und diese interdisziplinäre Arbeit eigentlich, die gefällt mir sehr gut daran.
Ja. Dann die letzte Aussage, die ich mitgebracht habe. Mit Fundraising kann man leicht sehr viel Geld bekommen.
Ja, das finde ich sehr interessant, die Aussage, weil wir gleich mit zwei skalierbaren Variablen hier arbeiten. Also ja. Zunächst mal, was ist sehr viel Geld? Das ist bei uns im Arbeitsalltag ganz unterschiedlich. Also wir nehmen Spenden von ganz unterschiedlicher Höhe entgegen, aber tatsächlich geht es zum Teil auch um hohe und sehr hohe Summen. Und das Interessante ist, ganz oft stammen solche Spenden von Leuten, die uns über viele Jahre begleitet haben und dann da auch vergleichsweise kleine Summen gespendet haben. Und wir haben natürlich Kampagnen, die darauf abzielen, eine große Anzahl von Einzelspendern für uns zu gewinnen. Und andere Gruppen pflegen wir ganz intensiv, um die Kontaktfläche in die Gesellschaft zu vergrößern. Da kann die Spende manchmal im Vergleich zum eingesetzten Aufwand geringer ausfallen als bei den Kampagnen oder der Großspenderbetreuung, aber es geht eben auch um das begleitende Engagement.
Ja,
und
klar.
Die zweite Variable ist ja der Begriff leicht. Also dazu fällt mir ein, wir gewinnen unter anderem ganz gezielt engagierte Einzelpersonen und Gruppen, die ihrerseits für uns Fundraising betreiben. Also das heißt, einen Spendenlauf oder eine andere Aktion zu unseren Gunsten durchführen. Und das hat nicht nur die Funktion, Geld einzuwerben, sondern soll unser Haus auch bei den Zielgruppen verankern. Und dabei ist es uns ganz wichtig, dass diese Menschen das Fundraising, was sie ja betreiben, auch als bereichernd für sich selbst und durchaus auch als leicht empfinden. Das gilt für uns genauso, weil, also ich bin selbst der Überzeugung, das gilt für alle Öffentlichkeitsarbeit. Mühe und Krampf wirken weder einladend noch motivierend auf eine Zielgruppe.
Ja.
Dann treffen wir natürlich keine Aussage über den Aufwand. Also es steckt eine Menge Arbeit in Fundraising und viel davon ist von außen nicht ersichtlich, gerade bei der strategischen und organisatorischen Seite.
Ja, klar. Es ergibt sehr viel Sinn. Also danke, dass du diese Aussage auch so auseinandergenommen hast. Dann kommen wir jetzt so richtig zum Einstieg zu den Fragen, die ich heute mitgebracht habe.
Mhm.
Zunächst einmal würde mich jetzt interessieren, damit die Zuhörer auch einen Überblick bekommen, wofür ihr denn konkret Geld sammelt, also was eure Ziele sind, wenn ihr Geld im Fundraising sammelt.
Wir sind ja ein Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit und unterstützen Projekte in Afrika, dem Nahen Osten, in Asien und Ozeanien und Lateinamerika und der Karibik. Da ist das übergeordnete Ziel, dass wir Armut und Unrecht überwinden möchten. Also ganz wichtig ist dabei, wir helfen nicht selbst vor Ort, sondern wir unterstützen unsere Partnerorganisationen, die in ihren Ländern, in ihren Regionen strukturelle und nachhaltige Verbesserungen bewirken. Also ganz konkret kann das heißen, dass wir uns einsetzen, dass die Menschen satt werden, dass Gesundheit und Bildung für alle zugänglich sind, dass Städte die Armen bei der Entwicklung mit einbinden und so weiter. Und zugleich hat unser Werk aber auch noch zwei weitere Aufträge. Also wir informieren hier in Deutschland über die Ursachen von Armut und globaler Ungleichheit. Und außerdem betreiben wir aktiv Lobbyarbeit für diejenigen, die nicht gehört werden, nämlich die Armen und die Ausgegrenzten im globalen Süden.
Ja, denk mal, das sind auf jeden Fall sehr gute Ziele, die ihr habt. Und ja, wenn wir vom Spenden reden, dann würde mich mal interessieren, sind es dann immer nur Geldspenden oder wird da teilweise auch anderes gespendet oder ist es überhaupt möglich, etwas anderes als Geld zu spenden?
Das ist möglich. Also es sind überwiegend Geldspenden, die wir erhalten und einwerben. Manchmal bekommen wir zum Beispiel im Rahmen von Nachlässen, auch Wertspenden wie Immobilien, ja. Mhm. Aber wir setzen diese Spenden, die Wertspenden in Geldwerte um. Also Sachspenden nehmen wir nicht entgegen. Zumindest habe ich damit jetzt noch nicht zu tun gehabt, aber ich glaube auch nicht, dass das bei uns überhaupt vorgesehen ist, denn da braucht man ja eine ganz spezielle Logistik, die können wir gar nicht so weitergeben.
Ja. Okay, sehr spannend. Gut, ja, jetzt wo wir wissen, dass ihr Spenden gewinnen könnt, interessiert uns natürlich, wie ihr das denn schaffst oder wie du das schaffst, Spender zu gewinnen. Deshalb würde mich zunächst mal interessieren, an welchem Punkt beginnt denn die Arbeit als Fundraiser? Also wie beginnt man, also ist es projektbezogen oder wie ist da so der Ablauf?
Ja, wenn man sich mit dem Ablauf beschäftigen möchte, dieser Arbeit und dem Einstieg, dann sollte man einen Blick auf die sogenannte Donor Journey werfen. Das ist eigentlich, kann man analog zur Customer Journey sehen im Marketing. Ah, ja. Also den Kontaktverlauf des Spenders zur Organisation. Und da ist Schritt 1, ist der Impuls, die Aufmerksamkeit. Also das bedeutet, dass wir die Spenderinnen und Spender erreichen möchten. Natürlich, das kann durch uns geschehen, über ein Mailing oder eine Fernsehsendung. Das geschieht auch durch die Kommunikationsabteilung, über eine Plakatkampagne oder eine Insta-Story. Genau, und Schritt 2 ist die Informationsphase. Da begibt sich die potenzielle Spenderin auf die Suche nach Informationen über das Spendenziel und den Spendenablauf. Auch da nutzen wir dann wieder ganz unterschiedliche Kanäle, Online, Print, Veranstaltungen. Genau, Schritt 3 ist die Entscheidung zur Spende und der Spendenvorgang selbst. Mhm. Und auch die begleiten wir. Zum Beispiel gestalten wir die Möglichkeit, die Spende zu geben, möglichst einfach und sicher. Und wir verbuchen dann die Spende entsprechend. Und Schritt 4 ist der Kontakt nach der Spende, also die Bindungsphase, wo wir uns bedanken und wo wir versuchen, die Spenderinnen und Spender für weiteres Engagement zu gewinnen. Und wo wir einsteigen, ist ganz individuell. Manchmal initiieren wir den Erstkontakt und manchmal erfahren wir von einer Spende und bedanken die und steigen dann quasi bei Phase 4 erst ein in den Kontakt mit der Spenderin und dem Spender. Und außerdem brauchen wir natürlich für alle Schritte ständig gutes Monitoring und gute Evaluationsmaßnahmen. Und wir müssen alle Schritte vorhalten und gestalten.
Klar. Ja, wir kommen auch zu einigen Punkten von den Phasen auch später nochmal im Detail. Mhm. Jetzt würde mich zunächst aber auch nochmal dann in diesem Ablauf interessieren, welche Aufgaben hast du denn als Fundraiser da genau?
Würde ich jetzt mal differenzieren nach strategisch und operativ vielleicht. Auf der strategischen Ebene schauen wir, wer sind unsere Zielgruppen? Wir betreiben ein Monitoring und eine Analyse und entsprechend entwickeln wir dann unsere Produkte und unsere Dienstleistungen weiter. Und auf der operativen Ebene pflegen und gestalten wir die Kontakte und nutzen dazu eigentlich alle denkbaren Kanäle. Also wir müssen gleichermaßen agieren und reagieren, also die Beziehung zu den Spenderinnen und Spendern aufbauen und ausbauen, aber auch da sein, wenn die Spenderinnen und Spender uns fordern. Ja. Also so ein Tag kann tatsächlich sehr vielseitig werden. Kann sein, dass ich bei einem Strategie-Meeting im Haus sitze und kurze Zeit später ganz emotional telefoniere mit einem 94-jährigen Herrn, dessen kürzlich verstorbene Frau für uns gespendet hat, weil er gerne einen Einblick in die Arbeit bekommen möchte, die seine Frau so begeistert hat. Genau, eine halbe Stunde später begrüße ich Kommunionkinder, die auf ihren Familienfeiern für unser Gesundheitsprojekt gesammelt haben. Danach briefe ich Dienstleisterinnen für Projektberichte und kurz vor Feierabend werte ich noch Spendenergebnisse aus. Also das ist sehr breit gefächert.
Ja, das klingt wirklich sehr abwechslungsreich, ein Tag bei dir. Was da jetzt auch noch besonders spannend ist bei eben dem Marketing für das Fundraising, für mich und sicher auch für viele andere, ist, dass es ja einen Unterschied gibt zu dem klassischen Marketing für Produkte oder klassische Dienstleistungen. In eurem Fall verkauft man ja eher ein gutes Gefühl. Und da ist natürlich jetzt spannend, wie macht man das, dieses gute Gefühl, statt einem direkten Produkt zu verkaufen?
Ja, wir konzipieren die Produkte, die wir haben, durchaus auch. Und das ist manchmal so, oder ich erlebe es manchmal eigentlich ganz ähnlich zu dem, was ich aus dem Profit-Bereich vorher gekannt habe. Wir betreiben auch eine Art von Preisgestaltung, aber das läuft dann wiederum komplett anders ab als im klassischen produzierenden Unternehmen. Also so ein Beispiel für so eine Art von Preisgestaltung, ich spreche jetzt immer so die Anführungsstriche mit, sind zum Beispiel die Spendengeschenke, bei denen laden wir ja ein, den Gegenwert einer bestimmten Dienstleistung oder eines Produkts zu spenden und das symbolisch zu verschenken. Also zum Beispiel eine Mutter-Kind-Impfung, Wert von 10 Euro. Und noch offener ist die Arbeit mit sogenannten Spendenbeispielen. Da bieten wir unseren Spenderinnen und Spendern eine Richtlinie eigentlich an und einen Rahmen, sodass die einordnen können, ihre Spende hinterher wirkt. Ja? Das bedeutet dann nicht, dass die Spenden ganz, ganz konkret für diese Maßnahme eingesetzt werden können. So spezifisch kann man das nicht unbedingt immer buchen. Aber man bietet tragfähige, illustrative Richtlinien, wie zum Beispiel, wenn wir über ein Waldgärtenprojekt sprechen und dann kommunizieren, dass man für 50 Euro 100 Obstbaumsetzlinge anschaffen kann. Das gibt dann den Spenderinnen und Spendern eigentlich einen Zugang zu der Arbeit. Das ist eigentlich das, was wir da tun. Und grundsätzlich arbeiten wir eigentlich, wie in jeder Branche auch, mit Bedarfs- und Nutzenprofilen und gleichen die an. Mhm. Das ist also ein stetiger Prozess. Das gute Gefühl, was du ansprichst, das darf nicht diffus bleiben. Also da müssen wir ganz genau wissen, was vermitteln wir, was bieten wir unseren Spenderinnen und Spendern an. Und ganz wichtig, das ist, dass wir ihnen anbieten, die Möglichkeit, ins Handeln zu kommen. Also sie erfahren jeden Tag fürchterliche Dinge aus aller Welt. Die Nachrichten erreichen uns alle. Naturkatastrophen, Krieg, Hunger, Pandemien und so weiter. Und sie leiden mit den Betroffenen mit. Sie möchten selbst aktiv werden. Und das macht uns ja auch alle schließlich zu Menschen. Ja. Und wir geben eigentlich über die Spenden das Mandat, im Sinn der Armen zu handeln. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Also das ist dieser immaterielle Wert, den wir dann auch immer selber gestalten und beziffern müssen.
Ja, sehr interessant, weil jetzt kann ich mir das schon besser vorstellen. Jetzt hast du ja schon öfter mal erwähnt, du machst bestimmte Dinge, aber auch andere Leute arbeiten damit. Wie ist es denn? Arbeitet ihr so richtig in einem Team? Holst du dir auch Input von anderen oder wie läuft es da genau ab?
Das ist ganz interessant. Ich würde sagen, das ist tatsächlich die kommunikativste und am stärksten vernetzte Funktion, die ich bis jetzt im Berufsleben so kennengelernt habe. Ja, also wir arbeiten zunächst in unseren unmittelbaren Teams. Die sind nach Zielgruppen und Inhalten strukturiert und auch viel im Abteilungskontext. Und dann sind wir wiederum ins Haus hinein vernetzt. Für die Projektgestaltung arbeiten wir mit den Projektabteilungen zusammen und natürlich haben wir ganz starke Berührungspunkte mit der Kommunikationsabteilung und ebenso mit der Abteilung für Bildungs- und Pastoralarbeit oder auch Politik und globale Zukunftsfragen, weil diese Abteilungen auch intensiv mit unseren Zielgruppen arbeiten. Ja, und der wichtigste Kontakt, den wir natürlich haben und der intensivste sind auch der Kontakt zu den Spenderinnen und Spendern. Ja. Die sind ja auch eine wichtige Quelle für Anregungen und Feedback. Das fragen wir auch regelmäßig ab. Also sowohl im persönlichen Kontakt als auch über Marktforschung.
Wenn man es so sieht, könnte man es auch als ein sehr großes Team sehen, aus dem man da Input holen kann natürlich. Jetzt haben wir ja mal diesen Punkt, wie man so vorgeht, abgehakt. Jetzt würde es mich noch mal genauer interessieren, wie man bei der Arbeit vorgeht. Und zwar würden mich jetzt mal die Botschaften interessieren, die man bei dieser Art des Marketings transportieren möchte. Also welche Botschaften sind es denn konkret, die du dann da versuchst zu transportieren in der Kommunikation?
Ja, zunächst stellen wir vor, was unsere Arbeit antreibt und was der Anlass unserer Arbeit ist. Eben wie besprochen, Not und Ungerechtigkeit, unter denen eben viel zu viele Menschen im globalen Süden noch leiden müssen. Und auch über die Ursachen informieren wir, die ja auch nicht selten in unserer eigenen Art zu leben liegen, also unserem Konsum oder unserer Mobilität. Und wir zeigen auf der anderen Seite den Menschen Möglichkeiten auf, wie diese Probleme überwunden werden können und wie jede und jeder von uns dabei persönlich unterstützen kann. Also wir laden dazu ein, unsere Partnerorganisationen in ihrer Arbeit zu fördern und so ins Handeln zu kommen. Und gleichzeitig bitten wir dann die Zielpersonen selber für uns zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu werden. Das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, ne? Zum Beispiel über so Spendenaktionen, die sie zu unseren Gunsten anberaumen. Oder darüber, dass sie in ihrem Umfeld über unsere Arbeit informieren.
Ja, und Und jetzt würde mich noch interessieren, es gibt ja schon einige Organisationen, die eben Spenden sammeln. Und an sich muss man sich ja irgendwie als Person entscheiden, für wen spende ich jetzt konkret. Und da würde mich es natürlich interessieren, wie versucht ihr das denn zu schaffen oder wie überzeugt man denn Menschen dazu, genau für einen selbst zu spenden und nicht für eine der zahlreichen anderen Organisationen? Also wie kann man da diese Botschaften irgendwie dann nochmal kommunizieren?
Ja, zunächst ist das natürlich Reichweitenmanagement. Also man muss versuchen, in den Kern- und erweiterten Zielgruppen einfach eine gute Reichweite und Durchdringung zu erzeugen. Und dann muss ich die Person überzeugen. Also davon, dass meine Organisation wirklich diese Verbesserungen, die die Zielgruppe sich für die Welt wünscht, auf den Weg bringen kann. Aber die Überzeugung ist noch nicht der komplette Schritt, meine ich. Ich meine, man muss immer begeistern, denn das Spenden hat auch eine, der Spendenimpuls hat eine starke emotionale Komponente. Also ich muss begeistern für die Ziele meiner Partner und auch für die Menschen, die diese Arbeit leisten und für die Ergebnisse. Und was ich persönlich noch wichtig finde, ist, dass man auch ganz offen kommuniziert, was die Spenderin oder der Spender mit der Spende auch für sich selbst gewinnt. Ja? Also, dass man transparent macht, wie man die Welt gestalten kann und dass man selbst Unrecht nicht unbedingt hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man Teil eines weltweiten Netzwerks ist und dass einem das letztlich selbst zugutekommt, dass das auf einen zurückkommt.
Ja. Verstehe ich. Und jetzt hast du ja eben die Reichweite und die Begeisterung als Faktoren angesprochen. Aber wie ist es denn mit der Seriosität? Also wie schafft man es denn, seriös zu erscheinen, sodass die möglichen Spender einem auch wirklich vertrauen, dass die Spenden da ankommen, wo man das auch gerne hätte?
Ich denke mal, seriös erscheinen ist nur dann möglich, wenn man de facto seriös ist und handelt.
Stimmt wahrscheinlich.
Und alles andere wird insbesondere heute nicht lange im Verborgenen bleiben. Ja. In unserem Fall ist es verhältnismäßig einfach, da Miserior als das größte katholische Hilfswerk seit Jahrzehnten gut etabliert ist. Unter anderem nutzt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch unsere Infrastruktur, um seinerseits Projekte zu fördern. Und da steckt ein entsprechender Anforderungskatalog hinter. Auf der Spendenseite werden wir natürlich durchleuchtet und von außen geprüft, zum Beispiel durch das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, das heißt also DZI, das hat uns ein Siegel verliehen, das sogenannte DZI-Siegel. Und damit bescheinigt es uns den verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit Spenden.
Okay.
Und genau, da wird viel analysiert. Unter anderem hat sich dabei herausgestellt, dass im Jahr 2020 93,7% von unseren Ausgaben in die Projekte und Kampagnen und Bildungsarbeit gegangen sind, also die inhaltliche Arbeit, und 6,3% für Werbung und Verwaltung aufgewendet wurden, was als niedrig qualifiziert wurde. Und das muss man natürlich alles unaufgeregt kommunizieren und man muss auch mit heiklen Themen ganz sensibel und offen umgehen. Was wir auch tun, ist, wir nehmen alle Anfragen ernst, die von außen kommen, und wir beantworten sie auch. Gerade kritische Anfragen sind uns willkommen und werden von uns mit großer Sorgfalt bearbeitet, kann ich sagen. Ja. Da wenden wir viel Arbeit auch auf.
Also jetzt haben wir ja schon einiges über die Botschaften und darüber, wie man das am besten kommunizieren kann, gelernt. Jetzt würde mich da mal noch interessieren, über welche Kanäle man diese Botschaften und die ganze Kommunikation denn am besten überträgt. Du hast ja am Anfang bei den Aufgaben schon ein paar genannt, Instagram, Website und so weiter. Aber ja, könntest du sie vielleicht nochmal jetzt hier ganz konkret zusammentragen?
Ja, also ich fange mal mit mir persönlich an. Für mich ist ganz wichtig das Telefon natürlich, der telefonische Kontakt zu Spenderinnen und Spendern und E-Mails, also das im 1:1 Kontakt. Aber für größere Gruppen Newsletter, Mailings, also postalische Mailings. Ja. Ganz wichtig sind auch, das kam in den letzten 2 Jahren aus nachvollziehbaren Gründen ein bisschen zu kurz, persönliche Kontakte, natürlich. Zum Beispiel bei Veranstaltungen. Die spielen eigentlich eine relativ große Rolle, gerade bei mir, weil ich im Prinzip häufig bei Gruppen oder Schulen oder Gemeinden auch zu Gast bin und von unserer Arbeit berichten darf. So, und das haben wir jetzt natürlich ein bisschen auf online umgestellt, aber so 100%ig funktioniert das nicht. Wir haben aber trotzdem ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass es auch angenommen wird. Mhm. Und zunehmend von Bedeutung sind auch die sozialen Medien, da unsere Spenderschaft schon überwiegend fortgeschrittenen Alters ist, haben wir da hauptsächlich Facebook und Instagram.
Ja.
Was bei uns weniger bis keine Rolle spielt, sind so Maßnahmen wie Face-to-Face und Door-to-Door, mhm. also dass Menschen in unserem Auftrag an Türen schellen oder andere bei Veranstaltungen oder auf der Straße ansprechen.
Ja, das wäre spannend zu hören, weil ich habe das Gefühl, viele Leute verbinden erstmal dieses Door-to-Door oder gerade irgendwo auf öffentlichen Plätzen stehen und Leute ansprechen mit Fundraising. Aber wir sehen jetzt, dass es eben auch ganz anders funktionieren kann. Jetzt haben wir ja eben verschiedene Kanäle gehört. Jetzt würde mich da noch interessieren, ob denn auch für verschiedene Ziele, die man hat, zwischen den Kanälen differenziert wird oder ob eben da jeweils auf den Kanälen vielleicht auch die Strategie dann angepasst wird, wie man kommuniziert.
Klar, das machen wir immer.
Ja.
Also das ist nicht anders als in allen anderen Bereichen von Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Also wir, wie gesagt, wir bespielen ja ein sehr breites Spektrum von Kanälen und dann versuchen wir natürlich immer so zielgenau wie möglich zu agieren, schon auch aus Ressourcengründen. Und entsprechend testen wir auch, was wie wirkt. Also zum einen werten wir laufend selbst unsere Ergebnisse aus und zum anderen binden wir auch Marktforschungsdienstleister ein und überprüfen dann, was kommt wie an, was sollte man noch optimieren oder zusätzlich einsetzen. Genau.
Okay. Im nächsten Schritt würde es mich jetzt mal noch interessieren, welche Personen denn da dann konkret eure Zielpersonen sind, an die ihr diese ganze Kommunikation richtet.
Ja, wir wenden uns im Großen und Ganzen an alle Menschen, denen Gerechtigkeit und würdevolles Leben für alle im Eine-Welt-Kontext wichtig ist. Mhm. Und da wir ein katholisches Hilfswerk sind, erreichen wir überwiegend katholisches Klientel beziehungsweise auch christlich sozialisiertes Klientel. Das sind häufig Menschen, die uns schon im Gemeindeleben begegnet sind oder im Schulleben von früher, wobei wir aber auch über Neuspender-Mailings oder Plakatkampagnen den Kreis stetig erweitern.
Okay. Ja?
Ja. Was wir bis jetzt feststellen, ist, dass unsere Spenderinnen und Spender überdurchschnittlich oder eine fortgeschritten alte Zielgruppe sind. Und wir wenden uns aber auch gezielten Maßnahmen an Kinder und Jugendliche, haben da also auch ein sehr breites Spektrum.
Okay, also das heißt aber, es sind insgesamt schon häufig eher die gleichen Personen, die spenden, aber es kommen auch mal wieder neue dazu, oder?
Genau, das ist also häufig so und natürlich ist es für uns auch der Idealfall, wenn uns Spenderinnen und Spender treu bleiben.
Ja.
Deswegen versuchen wir auch auf deren Bindung aktiv hinzuwirken und sind gleichzeitig immer bestrebt, auch neue Menschen von uns zu überzeugen. Und im ersten Jahr der Corona-Pandemie zum Beispiel, da haben sehr viele Menschen auch gleich gesehen, dass gerade die Länder im globalen Süden, die ohnehin schon mit schwierigen Bedingungen in diese Pandemie gegangen sind, dass die besonders stark zu kämpfen haben und Herausforderungen sich gegenübersehen. Und da sind sehr viele Menschen, haben spontan den Weg zu uns gefunden und haben auch erstmalig für uns gespendet. Und da Ähnliches beobachten wir auch, wenn es Katastrophen gibt in einem unserer Partnerländer. Und dann haken wir natürlich da ein, um diese Menschen auch längerfristig zu binden.
Ja, natürlich. Und da war jetzt noch auch noch ein bisschen eine kontroversere Frage. Nehmt ihr denn auch Geld von Personen an, die eigentlich nicht so sehr zu eurem Bild passen? Also auch zu dann ja dem christlichen Weltbild, das ihr habt und würdet ihr dann von diesen Personen auch Geld annehmen oder würdet ihr dann lieber verzichten?
Wir haben also auch einen Code of Conduct, dem wir natürlich folgen. Und da kann es tatsächlich passieren, dass wir auch Spenden ablehnen.
Okay.
Ja? Zunächst ist es aber so, bei Einzelspenderinnen und Einzelspendern, die jetzt nicht besonders große Spenden geben, die können ja auch theoretisch anonym spenden, da ist sowas oftmals nicht nachvollziehbar. Relevant wird es zum Beispiel bei Unternehmen. Da muss man natürlich auch überprüfen, welche Agenda sich dann damit verbindet und so. Also es ist theoretisch denkbar. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ein Rüstungskonzern zum Beispiel bei uns eine größere Spende geben könnte.
Ja, das ergibt natürlich Sinn. Interessant. Jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren Thema. Das haben wir vorhin schon ein paar Mal ein bisschen angeschnitten. Und zwar geht es mir jetzt noch um die Kommunikation nach einer Spende. Also du meinst ja schon, dass die Bindung da dann eben auch sehr wichtig ist. Wie schafft man denn diese Bindung? Also welche Kommunikationsmaßnahmen setzt man ein?
Also das allererste ist, wenn wir eine Spende erhalten haben, dann danken wir ganz herzlich. für diese Spende. Ja. Wer uns seine Kontaktdaten preisgibt, der erhält von uns natürlich die Spendenquittung auf Wunsch und ein Dankschreiben, ganz klassisch per Post. Mhm, okay. Wenn es sich dann um eine ganz besondere oder eine große Spende handelt, dann nehmen wir, also immer vorausgesetzt, dass das gewünscht ist, ja, dass wir also auch die Kontaktdaten haben, persönlich Kontakt auf, zum Beispiel telefonisch, und da gibt es dann eigentlich kein Schema F, was ich jetzt beziffern könnte. Da es gibt ganz unterschiedliche Kommunikationswege, die danach so einer Spende eingeschlagen werden können. Und Gruppen zum Beispiel, die sich für uns engagiert haben, oder Einzelpersonen, die so eine Spendenaktion ausgerichtet haben, die bekommen auch Urkunden, die diesen besonderen Einsatz auch mal dauerhaft würdigen und die dann auch ermöglichen, dass man das Ergebnis stolz und freudig teilen kann.
Okay.
Genau, und im nächsten Schritt berichten wir natürlich darüber, was aus dem Beitrag für die Spenderinnen und Spender geworden ist. Also wer eins von unseren definierten Projekten, Spendenprojekten bespendet hat, der bekommt einmal jährlich oder bei Großspenden individuell Berichte, die diese Arbeit unserer Partnerorganisation dokumentieren.
Also so versucht ihr dann auch Personen dazu zu bringen, dass sie eben nochmal spenden, wenn sie bereits gespendet haben, oder?
Ja, also wir gestalten den Prozess dann schon bewusst so, dass wir die Menschen nachhaltig binden, zum Beispiel über diese Projektberichte oder auch über Mailings und so Gruppen zum Beispiel laden wir auch ein, unseren Hauptaktionszeitraum, die Fastenzeit, unsere Fastenaktion jedes Jahr neu zu planen und sich dazu auch zu vernetzen. Mhm. Wir laden bestimmte Gruppen von Spenderinnen und Spendern zu Veranstaltungen ein, in Präsenz oder auch online, besonders in den letzten Jahren, und gestalten einfach die Touchpoints in dieser Donor-Journey ganz individuell, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir zu regelmäßigen Spenden einladen möchten.
Ja. Und dann sind es ja eben häufig jetzt Spendenprojekte, von denen du gesprochen hast. Gelten diese dann auch irgendwann mal als abgeschlossen und wird dann nicht mehr darüber kommuniziert, oder wie wird dann damit umgegangen?
Ja, also die Projekte unserer Partnerorganisationen, die sind auf bestimmte Laufzeiten angelegt, und danach können uns die Partner weiterhin um Unterstützung bitten, oder sie können auch aussteigen, weil sie zum Beispiel andere Geldgeber vor Ort gewonnen haben. Aber das heißt nicht, dass unsere Spendenprojekte auslaufen. Die definierten Spendenprojekte, die umfassen eigentlich immer mehrere Partnerorganisationen und deren Arbeit, sodass die eigentlich auf lange Frist laufen.
Okay.
Also wer sich für Straßenkinder in Indien stark machen möchte, der weiß, dass das Engagement auf lange Sicht möglich sein wird.
Ja.
Manchmal nehmen wir auch einzelne Projekte aus dem Portfolio. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben auf allen Seiten. Und dann informieren wir natürlich die Spenderinnen und Spender. Und dann würden wir ihnen andere Möglichkeiten anbieten, sich zu engagieren, oder würden einladen, uns auch freie Spenden zu geben, die jetzt nicht an ein bestimmtes Projekt gebunden sind, sondern die Arbeit von Miserio allgemein fördern.
Okay. Okay, interessant. Und jetzt haben wir ja schon sehr viel über die Kommunikation beim Fundraising gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar, wo siehst du denn die zukünftigen Entwicklungen beim Fundraising? Könnte sich da etwas ändern? Was meinst du dazu?
Ja, es bewegt sich natürlich kontinuierlich viel in dem Bereich, und ich vermute, dass die Zielgruppen weiterhin kleinteiliger werden und sich ausdifferenzieren, dass man in ganz verschiedenen Bereichen Antworten finden muss und dass man ganz viele verschiedene Donor-Journeys aufsetzt und einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt.
Ja.
Die Antworten, die man darauf finden muss, die sind ganz differenziert und setzen auch überall an. Aber es gibt ja auch neue technische Lösungen, 360-Grad-Lösungen im Datenbankbereich und so weiter, die sich weiter perfektionieren werden einfach. Das ist so ein Trend, den ich sehe.
Okay, danke für deine Einschätzung. Und jetzt habe ich noch eine spezifische Frage zu einer möglichen Zukunft, einfach weil diese Plattform gerade in aller Munde ist und ja auf sehr aufstrebendem Ast ist. Und zwar Plattformen wie TikTok. Denkst du, die wären auch für Fundraising denkbar oder auch jetzt speziell für euer Fundraising?
Also grundsätzlich für Fundraising denkbar sind sie auf jeden Fall. Sie werden ja auch für Fundraising genutzt, das sehe ich hier und da, weil ich das auch verfolge natürlich, auch mit beruflichem Interesse. Für unser Fundraising aufgrund der Altersstruktur der Spenderschaft tendenziell wenig, aber ausschließen will ich es nicht. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da mittelfristig auch bei uns was passieren wird.
Spannend, okay, dann verfolgen wir das natürlich alle mal weiter. Dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, wenn unsere Zuhörer jetzt richtig begeistert sind vom Thema Fundraising und sich vielleicht sogar vorstellen könnten, auch in die Richtung zu arbeiten, welchen Tipp würdest du ihnen denn geben, um da gut einsteigen zu können?
Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja aus dem Bereich Kommunikationswissenschaften und sind da schon mal recht gut aufgestellt. Ja. Was ich jetzt empfehlen würde, ist einfach zu schauen, in welcher Richtung man sich engagiert und mit welchen Organisationen man sich auch besonders gut identifizieren kann. Also bei mir persönlich war es so, dass ich mit Miserior schon privat über einen sehr langen Zeitraum, eigentlich seit der Kindheit, verbunden gewesen bin.
Ja.
Und das macht es mir natürlich leicht, mich hier einzufinden. Ähnliches würde ich einfach empfehlen und natürlich entsprechend vernetzen, mit Menschen sprechen, die einfach dort sind, wo man selbst gerne hinwollen würde, und offen sein für die unterschiedlichsten Wege, die das Leben so geht. Und dann wird das
schon. Sehr gut. Ja, das klingt ja gut und vielversprechend auf jeden Fall. Dann wären wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für uns die vielen tollen Antworten, die du mir und unseren ZuhörerInnen gegeben hast. Und dann würde ich mich verabschieden.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht und viel Erfolg.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
Das war ja super interessant, Clara. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
Also zunächst mal fand ich es gerade für uns Studierende sehr gut zu erfahren, dass man praktisch einfach machen muss. Also um ins Fundraising zu kommen, muss man einfach mal reinschnuppern. Man braucht jetzt keine besondere Ausbildung oder ähnliches. Und außerdem fand ich besonders spannend, nochmal so ganz klar zu erfahren, wie professionelles Fundraising abläuft. Weil viele denken ja, wie auch ich schon im kurzen Gespräch meinte, zunächst mal an so Haustürvertreter oder Menschen, die auf einer Einkaufsstraße Spenden sammeln. Aber das geht ja noch viel weiter und kann an ganz vielen verschiedenen Stellen stattfinden. Und eben auch diese ganze Begleitung der Spender mit den Marketinginstrumenten fand ich sehr spannend. Und die Susanne hat halt da wirklich super Einblicke gegeben. Also ich finde, jetzt kann man richtig gut verstehen, wie man dieses angesprochene gute Gefühl verkaufen kann. Und sie hat es sogar so spannend gemacht, dass ich mir jetzt selber vorstellen kann, mal ins Fundraising zu schauen. Also fand ich wirklich sehr interessant, gerade wenn man für die Botschaft, die man verbreitet, auch wirklich einsteht, so persönlich auch, glaube ich, ist es ein sehr befriedigender Job.
Absolut, ja.
Und wie war es für dich? Was fandst du besonders wichtig?
Also ich denke, mehr kann man in so kurzer Zeit nicht über Fundraising erfahren. Was ihr zwei da aufgenommen habt, das war super auf den Punkt. Und was mir wirklich gut gefallen hat, war der Einstieg mit den Vorurteilen. Gerade weil man so ja auch als Hörer, du holst die Hörer tatsächlich da ab, wo sie stehen. Also das hat mir echt gut gefallen. Und dann, wie differenziert die Frau Lemkin geantwortet hat, du hättest da zwei skalierbare Aussagen verknüpft. Also wenn da jemand so präzise denkt und so auf den Punkt formulieren kann, also da höre ich ja gar nicht mehr auf zu lächeln. Also an sowas habe ich total Spaß. Also ich hatte wirklich persönlich richtig, richtig Freude, das zu hören.
Schön.
Mir hat auch gefallen, wie detailliert sie den Donor Journey beschrieben hat, also den Weg, den der Spender durchläuft, vom ersten Impuls bis zur Betreuung nach der Spende, dann um ihn auch als Dauerspender zu gewinnen. Da hat sie im Detail sehr, sehr viele wirklich gute Ratschläge gegeben, die nicht nur für die Leute, die sich für Fundraising interessieren, die das aufgreifen können, sondern man kann über Analogie tatsächlich auch, wenn man in einem anderen Bereich tätig ist, da sehr, sehr viel für sich rausholen. Und dann als drittes, und da möchte ich nochmal auf dich zurückkommen, hat mir wirklich ausgesprochen gefallen, wie gerade raus du auch kritische Themen angesprochen hast. Und wie offen und konstruktiv sie dann auch darauf eingegangen ist. Also das war jetzt für mich tatsächlich nicht nur ein lehrreicher Podcast. Das hat mir auch journalistisch wirklich gut gefallen, Clara. Ach ja, und genial auch ihr Karrieretipp. Vernetze dich mit Menschen, die da sind, wo du auch gerne sein möchtest. Also dem kann man ja gar nichts mehr hinzufügen. In dem Sinne, Clara, tausend Dank für diese super Folge.
Schön, das freut mich sehr. Und damit wären wir dann jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Und wenn bei euch Zuhörern jetzt noch Fragen zu dieser Folge oder auch zum Podcast ganz allgemein aufgekommen sind, dann schreibt sie uns doch sehr gerne über unsere E-Mail-Adresse feedback@insidecommunications.de. Und wir beantworten sie dann gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Neben unserer Website haben wir nämlich auch noch Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook.
Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
Genau, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und danke.
Genau, und wenn dir bzw. euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns auch riesig über eure Unterstützung freuen. Auf unserer Website www.insidecommunications.de haben wir alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und wir freuen uns wirklich über jeden, der dieses Format unterstützt und uns damit die Chance gibt, weiterzumachen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss und eine schöne Woche. Bis dahin.